Um 2 Uhr morgens wird er auf einem Brett in die Tuilerien getragen. Es geht 15 Schritte hinauf. Der Verwundete fühlt in seinem halb zerschmetterten Kopf jeden Schritt, den seine Träger machen, wie einen Hammerschlag. Dann links hinein in das Vorzimmer des Wohlfahrtsausschusses. Der Raum ist groß und mit 2 Fenstern versehen, die auf den nächtlichen Garten hinausgehen. Früher hat er zu den Gemächern der Königin gehört. Die Decke ist von Mignard aus Avignon bemalt und zeigt in einer Landschaft aus Säulen und rosigen Wolken den lächelnden Apollo, der die Göttin Minerva und ihr Gefolge, die 4 Weltteile, empfängt. Das schmutzige Weiß der Wände, das nur von einigen dünnen Goldleisten unterbrochen wird, sieht im ungenügenden Schein der Kerzenflammen warm und gelb aus. Fenstervorhänge gibt es nicht. Wer sein Gesicht an die Scheiben presst, der sieht einige regennasse Bäume und flüchtende Wolken, hinter denen die unruhigen Sommersterne aufs Neue sichtbar werden. Die Gartenwege sind schon wieder trocken geworden und dampfen. Denn die Nacht ist heiß. Das Gewitter, das gegen Mitternacht über Paris niederging und die Straßen mit warmem Regen überschwemmte, hat nur geringe Kühlung gebracht. Dieser kochende Hochsommer, der die Brunnen austrocknet, die Blumen verwelken lässt, die Speisen in den Schränken zerstört und das Holz der Möbel und Türen sprengt, lässt die Menschen auch nachts nicht zur Ruhe kommen. Die wenigen, die nackt und schweißbedeckt auf ihren bloßen Betten eingeschlafen waren, sind durch das Läuten der Sturmglocke, durch Flintenschüsse, durch das Traben von Pferden auf dem Pflaster und durch den Marschtritt bewaffneter Männer wieder geweckt worden. Mancher Bürger ist dem Ruf der Glocke gefolgt, hat schweigend den Uniformrock der Nationalgarde angezogen, hat sein Gewehr ergriffen und sich zum Sammelplatz seiner Sektion begeben. 2 Stunden später ist er vom Regen durchnässt, ebenso schweigend wieder nach Hause gekommen und hat sich damit begnügt, seiner angstvoll forschenden Frau zu antworten: »Nichts Besonderes. Wir rückten zum Rathaus, aber als das Gewitter kam, wurde Wegtreten befohlen.« Er kleidet sich aus, steht noch eine Weile am Fenster, horcht auf die verworrenen Geräusche der dumpf fiebernden Stadt, betrachtet den schwachen Lichtschein, der vom Fluss zu kommen scheint, und streckt sich dann in seinem Bett aus. Seine Frau hört seinen Atem und fragt zaghaft in die Dunkelheit hinein: »Schläfst du schon?« Aber er antwortet nicht. Ahnt er, dass die Revolution soeben zu Ende gegangen ist? Dass in den 2 Stunden seiner Alarmbereitschaft die Herrschaft des Schreckens und der Tugend ihren Abschluss gefunden hat? Im Vorzimmer des Wohlfahrtsausschusses haben die Träger ihre Last zu Boden gesetzt. Ist der Mann, der dort auf einer Planke liegt, schon tot oder atmet er noch? Seine Wunde ist fürchterlich. Die linke Wange ist von der Pistolenkugel durchbohrt, der Unterkiefer scheint völlig zerschmettert zu sein und wird durch ein weißes Tuch, das um den Kopf gewickelt ist, zusammengehalten. Die Blutung ist gestillt und zu einer dunkelbraunen Kruste erstarrt, die wie ein Ausschlag unter dem notdürftigen Verband herauskommt. Das Gesicht des Mannes, soweit man es vor Schmutz und Blut überhaupt sehen kann, ist wachsbleich. Die bläulichen Augendeckel sind schwer geschlossen. Auf der schönen, gewölbten Stirn stehen einige Schweißperlen, die erstarrt und eisig aussehen. Der Mann zwischen Leben und Tod ist Maximilien Robespierre. 36 Jahre alt, gebürtig aus Arras in der Grafschaft Artois, ehemaliger Rechtsanwalt, Mitglied des Nationalkonvents, Mitglied des Wohlfahrtsausschusses, seit einigen Stunden durch einstimmigen Beschluss der Volksvertretung geächtet, somit außerhalb des Gesetzes stehend und dem Tode geweiht, dem er soeben im Rathaus noch einmal entgangen ist. Man macht den großen Tisch, der im Raum steht, von Schreibgerät und Papieren frei, hebt den Verwundeten vorsichtig hinauf und schiebt ihm eine kleine Kiste unter den Kopf, in welcher die im Hause liegende Wache sonst ihre tägliche Brotration aufzubewahren pflegt.